Ja, um welches Stichwort geht's heute wohl? Nicht ganz so schwierig, ne? Einige haben aufgepasst. Ja, vielleicht habt ihr auch schon gespickt auf dem Zettel. Da steht nämlich unter anderem in diesem Text, den wir heute uns vornehmen, handelt als freie Menschen. Klare Aufforderung direkt an den Leser gerichtet. Handelt als freie Menschen. Und da stellt sich natürlich schon so ein bisschen die Frage, was ist das überhaupt, Freiheit? Diese Lieder haben schon ganz, ganz viel thematisiert. Ihr habt sicher eure eigenen Gedanken. Über Freiheit wurde unendlich viel geschrieben in der Weltliteratur, von den Philosophen und sonst wem. Und Freiheit kriegt man ständig und überall versprochen. Jetzt Kommunalwahl wahrscheinlich auch wieder. Politiker versprechen uns sehr viel Freiheit. Wenn man ins Reisebüro geht, kriegt man zumindest Werbeflyer, die auch die große Freiheit versprechen, selbst wenn die nicht auf dem Plakat steht. Freiheit, das ist so eine Sehnsuchtsmarke, die uns irgendwie catcht. Ja, mit diesem Wort kannst du fast alles irgendwie untermalen und untermauern. Was ist Freiheit? Die Frage ist ja zunächst mal, wovon wollen wir denn frei sein? Was verhindert denn Freiheit in unserem Leben? Irgendwelche Einschränkungen? Regeln? Abhängigkeiten? Vorgaben? Wovon willst du frei sein? Vielleicht noch spannender ist die Frage, wozu willst du frei sein? Damit du tun und lassen kannst, was du immer willst, ist das Freiheit? Oder frei, um irgendein höheres Ziel zu verfolgen und dich von allen Ballast, der dich daran hindert, zu befreien? Wozu willst du frei sein? Wenn man so ein bisschen durch die Literatur guckt, dann schillert dieses Stichwort Freiheit wie so eine Seifenblase. Das sieht toll aus. Sie verspricht kurz Glück in dem Moment, wo du sie produzierst. Und dann zerplatzt sie auch sehr schnell wieder. Schauen wir uns also mal an, was der Petrus zu diesem Thema heute in den fortlaufenden Texten, die wir gerade lesen, zu sagen hat. Ich muss nicht alles erwähnen, ihr habt es auf euren Blättern. Ein erstes frei von inneren Zwängen. Kennt ihr das auch, dass jemand euch sagt, oh, ich kann nicht anders, wenn ihr ihm irgendwas gesagt habt? Ah, ich bin halt so, ja, das ist halt meine Art. Rutscht einem schon mal so raus, ne? Sätze, die man zu hören kriegt, wenn man Menschen, die irgendwie sich kritikwürdig verhalten, ermahnt und sie wollen sich rechtfertigen. Ah, nee, ich kann nicht anders, bin halt so. Vielleicht dieser aggressive Mensch in der Bahn, der andere anpöbelt, beleidigt. Oder wie diese Woche passiert, ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn so heftig zusammenschlägt, dass der gestorben ist. Oder der Lehrer vielleicht, der seine Schüler so langweilt mit seiner trockenen Art, unvorbereitet zum Unterricht kommt. Und wenn man ihn darauf anspricht, ja, ich habe das schon immer so gemacht, ich kann nicht anders. Oder der Kollege, der sich notorisch nicht an Absprachen hält, du hast schon 15 Mal gesagt, nee, das ging nicht, ich hatte keine Zeit und ich bin halt so. Ich kann nicht anders. Im Grunde ist das ja eine faule Ausrede, ne? Machen wir uns nichts vor. Und gleichzeitig enthält das Ganze einen winzigen Funken Wahrheit. Denn tatsächlich können Menschen oft nicht anders, als ihren inneren Antrieben zu folgen. Das ist jedenfalls eine biblische Message. Und zwar egal, ob das förderlich oder zerstörend ist. Die Bibel beschreibt diesen inneren Zwang und sie nennt ihn die Sünde, die in uns wohnt. Da ist also etwas in uns drin, was uns unfrei macht. Jesus erklärt das mal und sagt, alle bösen Gedanken kommen von innen, aus dem Herzen des Menschen. Sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All diese bösen Dinge kommen aus dem Innern des Menschen und machen ihn unrein. Und jetzt sind wir mal bei unserem Text. Petrus thematisiert das hier und er spricht in seinen Worten von den Begierden unserer menschlichen Natur. Darum geht es hier im ersten Aspekt. Und er meint im Grunde genau das, dass da in uns drin was steckt, was nicht toll ist, nicht super ist. Von Natur aus reagieren wir eher egoistisch, und negativ. Gut, vielleicht sind wir ganz brav und sitzen im Zug oder in der Straßenbahn, im Bus und pöbeln keinen an. Kann ich mir bei euch nicht vorstellen. Wahrscheinlich bist du auch immer gut vorbereitet, auf der Arbeit, in der Schule, also dir kann man da nichts nachsagen und auf die meisten von uns ist ja auch normalerweise Verlass. Und trotzdem sind da diese inneren Zwänge oder auch Begierden, die uns vielleicht doch vertraut sind, wenn wir mal ein bisschen drüber nachsinnen. Dieser Hang, sich mit starken Sprüchen über andere hinwegzusetzen, den haben vielleicht doch der ein oder andere von uns. Die Neigung, über die anderen schlecht zu denken, schlecht zu reden, die Schwächen anderer hervorzuholen und sie anzuprangern, das Streben, möglichst der Beste, der Schönste, der Stärkste, der Reichste zu sein, die Sucht nach Konsum, nach mehr Besitz, als wir eigentlich brauchen und nicht zu vergessen das Suchtpotenzial, das uns ja auch allen bekannt ist. Bei manchen ist es der Alkohol, bei anderen ist es der Sex, bei anderen ist es das Geld oder das Internet. Und Petrus geht hier jetzt ziemlich krass hin und sagt, führt ein vorbildliches oder auch rechtschaffenes Leben. Puh. Das ist also der krasse Kontrast zu so einem Leben ohne Impulskontrolle, wie man das heute nennt, ne? Menschliche Begierde. Keine Impulskontrolle. Du machst einfach, wonach dir der Sinn steht. Und da sagt Petrus, führt ein vorbildliches Leben. Diesen Satz kennt man ja irgendwie noch so, wenn man sich ein bisschen zurückerinnert an früher. Wie hieß es da immer, ne? Reiß dich zusammen. Beherrsch dich. Ja. Diesen Vorsatz, den pflegten ja auch die Pharisäer in der Bibel. In Perfektion. Die wollten partout alles richtig machen und die versuchten penibel, alle Fehler zu vermeiden. Nun, wenn man die Geschichte liest und kennt, dann weiß man, die Folge war, dass sie zu frommen Schauspielern mutierten. Die hatten zwar einen guten Ansatz, aber es funktionierte nicht. Der äußere Anschein war glänzend, aber im Innern hatte sich überhaupt nichts geändert. Und deshalb kritisiert das Jesus auch und sagt, von außen seht ihr aus wie gerecht, aber innen seid ihr voller Heuchelei und missachtet das Gesetz. Jetzt kann man über die Pharisäer die Nase rümpfen. Wenn ich so in den Spiegel gucke, dann muss ich sagen, so ganz fremd ist mir das nicht. Hier vorne stehen, fromme Reden halten, das ist das eine. Puh. Ja, aber wie sieht das im Alltag aus? Wo ist da diese gepredigte Geduld und die Güte und die Menschenfreundlichkeit, wenn mir mal wieder jemand die Vorfahrt nimmt? Ihr hört ja nicht, was ich dann im Auto sage. Was nützt so eine biblische Sexualmoral, wenn Blicke und Fantasien im Alltag ein Eigenleben führen? Wie steht das mit einem missionarischen Lebensstil, den wir hier predigen, der ja oft doch mehr in Worten als in Taten vorhanden ist? Ich bin halt so, ich kann nicht anders. Petrus erinnert und ermutigt seine Leser zu einem konsequenten Christsein. Und das lässt sich nicht einfach mit gutem Willen und ein paar tollen Vorsätzen und Anstrengungen irgendwie erreichen, sondern einzig und allein durch Veränderung, die Jesus in uns bewirkt. Paulus erklärt das mal schön im Römerbrief. Er sagt, wer von der menschlichen Natur bestimmt ist, strebt nur nach weltlichen Dingen. Wer aber vom Geist Gottes bestimmt ist, strebt nach dem, was der Geist will. Ihr seid nicht mehr von der menschlichen Natur bestimmt, sondern vom Geist Gottes, denn der wohnt in euch. Heißt im Grunde, wir können uns eigentlich gar nicht wirklich ändern. Das kann nur Gott. Und wer ihn in sein Leben lässt, das ist hier die Message, der wird frei. Vielleicht sagen wir erstmal freier. Freier von diesen inneren Zwängen, immer nur sagen zu müssen, ich bin halt so. Der Heilige Geist arbeitet permanent an uns, wenn wir ihm die Chance dazu einräumen, wenn wir ihn also schalten lassen. Und er möchte aus unkontrollierten, rechthaberischen, lieblosen Zeitgenossen, möchte der freundliche, wertschätzende, sehr, sehr gütige Menschen machen. Das ist sein Ziel. Und der Effekt, der damit erzielt wird, ist, so Petrus hier, dass Menschen aus unserem Umfeld überrascht, irritiert, verblüfft reagieren. Sie werden sich vielleicht trotzdem über uns lustig machen, sagen, ach ja, die. Aber im Innern wird es sie triggern. Es wird sie catchen und sie werden sagen, wie kann denn das sein? Ja, sie werden am Schluss, sagt Petrus, nicht umhin kommen, Gott Anerkennung zu zollen und Bewunderung dass er aus so anstrengenden und nervigen Leuten wie uns nette und hilfsbereite Typen machen kann. Das ist Gottes Verdienst. Wir gucken ja auf diesen zweiten Aspekt, den Hans-Georg schon angedeutet hat, frei von Anarchie. Fügt euch um des Herrn Willen in jede von Menschen eingesetzte Ordnung. Tja, Menschen reagieren von Natur aus eher allergisch auf Autorität. Das ist nicht unseres. Sich irgendjemand unterzuordnen, den über uns anzuerkennen, ist nicht unbedingt angesagt. Ja, das passt und schmeckt nicht. Ob dem Chef im Betrieb oder dem Fahrkartenkontrolleur im Zug, ob den Eltern, insbesondere zwischen 11 und 15, oder den Lehrern, ob den Behörden oder der gewählten Regierung. Und unser Justizwesen, meine Tochter, die arbeitet bei Gericht, ist ja deshalb so beschäftigt und größtenteils auch völlig überlastet, weil kaum jemand eine Entscheidung von Gerichts wegen akzeptiert, sondern man geht von einer Instanz zur nächsten, man geht in Berufung. Petrus spricht zu Menschen in einer antiken Gesellschaftsordnung. Das muss man sich dabei natürlich auch mal vorstellen. Der Kaiser verlangte göttliche Anerkennung und Verehrung. Man konnte wegen Unruhestiftung öffentlich ausgepeitscht werden, siehe Paulus. Ja. Also es war nicht so ganz ohne. Und Widerspruch gegen Autoritätspersonen ging gar nicht. Und diesen Christen schreibt der Petrus jetzt, sie mögen sich fügen. Ist schon irgendwie ziemlich krass. Seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, Leute wie ich haben das fast noch miterlebt, hat die antiautoritäre Erziehung in unserer Gesellschaft pädagogische Koordinaten stark verändert. Man hat also darauf hingedrungen, dass Autorität per se eigentlich nicht wirklich zählt und wichtig ist. Im 18. Jahrhundert bereits begann mit der Aufklärung ein Zeitalter der Selbstbestimmung. Der große Immanuel Kant hat ja festgestellt, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus einer selbstverschuldeten Unmündigkeit. Autorität per se galt als fragwürdig. Das muss man erstmal kritisch prüfen. Mit der Französischen Revolution, mit dem Sturz der dort herrschenden Klasse 1789 kam es dann immer öfter zu Umstürzen in Europa. Die Autoritäten wurden von den Thronen gestoßen. Man sah die negativen Begleiterscheinungen absolutistischer Herrscher. Man war gewillt, sich ihrer Unterdrückung mal zu entledigen. Und damit wir uns jetzt nicht missverstehen, ein wichtiger und oftmals auch sehr notwendiger Schritt. Was man dabei aber im Laufe der Jahrhunderte allerdings mit über Bord warf, und das vergessen viele, wird in den vergangenen Jahren stärker sichtbar, nämlich, dass man mit über Bord geworfen hat den Respekt und die Achtung vor Autoritäten und vor Verantwortungsträgern. Da muss man ja gar nicht weit gehen heutzutage. Wir sehen es als Spätfolge, eine immer stärker enthemmte Gesellschaft, die sich keiner Anordnung mehr beugen will. Ist heute leider überall so. Fragt mal die Feuerwehr, die Rettungsdienste, die Hilfskräfte, was die sich anhören müssen, wenn sie irgendwo von A nach B wollen und helfen wollen. Ärzte, Pflegepersonal, Mitarbeiter von Arbeitsagenturen, Behörden, die müssen inzwischen Selbstverteidigungskurse belegen. Man muss es sich mal vorstellen, um ihres Lebens noch sicher zu sein. Da fällt dir doch nichts mehr ein, oder? Und in Schulen, ich habe eine Bekannte, die arbeitet an einer weiterführenden Schule in Bad Kreuznach und die sagt, ich kann eigentlich fast ohne Bodyguard nicht mehr in diese Klasse gehen. Es ist unmöglich. Ja, man kann nichts mehr akzeptieren, was vom Lehrer gesagt wird, weder Schülern noch Eltern. Auf vermehrt auftretende Gewalttaten, so wie jetzt dieser Woche wieder mal, verfolgt ja reflexartig öffentlich der Aufruf nach mehr Sicherheit und nach stärkerem Schutz der Opfer. Richtig. Wichtig, natürlich. Ich habe mich nur gefragt, liegt die Wurzel des Übels nicht noch viel mehr in der abgeschafften Haltung, sich Ordnungen, Regeln und Autoritätspersonen unterzuordnen? Und vielleicht haben wir als Christen eine minimale Chance, an der Stelle mal ein positives Beispiel zu sein. Christen sollten lernen, was Petrus hier sagt, dass Anarchie keine fromme Tugend ist. Wir müssen beileibe nicht alles richtig finden, was Entscheidungsträger beschließen. Selbstverständlich nicht. Und wir sind auch berufen, wie es vorhin schon anklang, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Natürlich. Aber wir sind auch angehalten, Amtsträgern und Verantwortlichen mit Achtung, mit Respekt, ja auch mit Gehorsam, soweit es eben geht, zu begegnen. Nicht nur den Politessen, die uns Knöllchen verteilen, sondern auch im Finanzamt, das uns zum Steuerzahlen verpflichtet. Menschliche Leiter, das wissen wir alle, die sind nicht perfekt, aber sie sind von Gott, sagt Petrus und auch Paulus an anderer Stelle, zu diesem Dienst berufen und eingesetzt. Ich fand es nochmal spannend, dass der Daniel im Alten Testament zum Beispiel in so einer sehr verrückten Situation arbeiten musste, unter einem größten wahnsinnigen Despoten Nebukadnezar. Ja. Was hat er gemacht? Er hat nicht versucht, ihn zu stürzen oder ihn irgendwie zu unterwandern, nein, er hat sich in seinen Dienst gefügt. Allerdings ohne jemals seine Überzeugungen dabei zu verraten. Das fand ich sehr spannend. Und das ist ein Vorbild, ja, für uns vielleicht heute, die wir nicht alles toll finden mögen, was die Obrigkeit tut. Da gäbe es jetzt viel zu sagen. Ich habe einfach mal drei Fragen mitgebracht und ihr könnt ja mal miteinander kurz überlegen. Ich gebe gleich 3-4 Minuten für euch persönlich oder auch im Gespräch. Wem gegenüber fällt es mir schwer, mich unterzuordnen? Und warum? Vielleicht versuchst du mal, die Personen oder die Institutionen zu benennen. Wem sollte ich mehr Respekt erweisen, obwohl mir seine Führungsrolle nicht passt? Für welche Äußerungen, und da sind auch sicher die in den sozialen Medien gemeint, sollte ich mich wohl mal entschuldigen? Wie könnte ich oder kann ich künftig Respekt gegenüber Leitern und Verantwortlichen leben? Kurze praktische Überlegung, nehmt euch mal 2, 3, 4 Minuten und dann machen wir hier weiter. Okay, ihr könnt das euch auch gerne abfotografieren, wenn ihr noch mal ein bisschen weiterdenken wollt. Vielleicht sind euch ja ein paar Gedanken gekommen, wo ihr sagt, da wäre mal Handlungsbedarf. Und selbst wenn nicht, dann ist es immer wieder mal gut zu fragen, okay, was mache ich eigentlich mit so einem Text, den man liest und sagt, jo, alles klar, abhaken, weiter geht's. Einen dritten Punkt gucken wir uns noch an, frei von Selbstbetrug. Petrus startet diesen dritten Abschnitt mit diesem gewichtigen Eingangswort hier, das ist der Wille Gottes. Viel mehr unterstreichen und Ausrufezeichen geht eigentlich gar nicht. Also wenn es so eindeutig ist, dann gibt es ja keine Diskussion mehr. Und er wiederholt hier nochmal diese Aufforderung und sagt, führt ein rechtschaffenes Leben. Und dann differenziert er zwischen richtiger und falsch verstandener Freiheit. Richtige und falsch verstandene Freiheit, da kommen wir gleich nochmal zu. Martin Luther, unser großer Reformator, hat in seiner Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen zwei sehr markante Sätze dazu geschrieben. Er sagt, ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Und dann sagt er direkt danach, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Erst denkt man, was hat der denn eingeschmissen in seinen Kaffee? Was ist denn das für ein Widerspruch? Nun, ich glaube, er hat unter anderem so Texte vor Augen gehabt, wie Petrus hier sie an uns schreibt. Gucken wir uns das nochmal an. Petrus sagt, ihr Christen seid frei. Christus hat euch befreit, Ausrufezeichen. Ihr müsst euch nichts mehr tun, um gerecht zu werden. Ihr müsst auch nichts lassen und euch kasteien und asketisch leben oder was auch immer. Ihr lebt befreit von der Sünde, vom Gesetz, von Pflichten, von Druck. Ihr seid frei. Halleluja. Ihr habt Gottes Liebe, ihr habt seine Zusagen im Gepäck. Ihr könnt angst- und auch sorgenfrei leben. Jesus sagt, sorgt nicht, ja, braucht euch keine Kummer zu machen. Aber Christen sind eben auch verantwortlich. Sie missbrauchen die Freiheit nicht, um zu leben wie die Axt im Wald, so nach dem Motto, ich bin frei, alles zu tun, es ist egal. Nee. Christen sind frei, sich zu fügen, wie es hier heißt, demütig zu sein, sich unterzuordnen, hatten wir gerade drüber gesprochen. Christen unterwerfen sich freiwillig, bewusst Regeln, wenn es um die Rettung anderer Menschen geht oder wenn es deren Scheitern im Glauben verhindern kann. Paulus hatte so ein Problem mit im Blick auf den Genuss von Fleisch, dass man den Götzen geweiht hatte. Ja, und das war natürlich die Frage, darf man das noch essen oder nicht? Und dann sagt Paulus einen interessanten Satz. Er sagt, wenn dieses Essen, diese Speise meinen Bruder oder meine Schwester zu Fall bringt, also wenn der andere daran scheitert, dass ich das esse, dann will ich niemals mehr Fleisch essen, auf das ich meinen Bruder, meine Schwester nicht zu Fall bringe. Also Paulus ist frei, sich einzuschränken, um anderen zu helfen. Was lerne ich daraus? Christliche Freiheit dient nicht der Autonomie, sondern der Bindung. Christliche Freiheit dient nicht der Autonomie, also der völligen Selbstbestimmung, sondern der Bindung, der Beziehung. Christen sind frei, aber eben nicht als Individualisten, die keinem Verantwortung schulden, sondern sie sind frei in Beziehung zu Gott, zum Nächsten, dessen Freiheit sie höher achten als die eigene. Christen binden ihr Gewissen an die Liebe, die dem Nächsten nichts schadet. Sie rechnen mit diesem Gott, statt mit anderen abzurechnen. Sie verzichten auf Reichtum, weil Gott ihnen genug ist. Sie berücksichtigen die Wünsche und Bedürfnisse der anderen, weil Gott ihre eigenen Bedürfnisse ausreichend gestillt hat. Und sie müssen nicht immer Recht haben, weil Gott ihnen Recht verschafft. Unter diesem Label, die Freiheit eines Christenmenschen, da kursieren sehr viele fragwürdige Verhaltensweisen. Die Frage ist, halten Sie einer Überprüfung am Wort Gottes stand? Oder sind es nur verkappte Begierden, von denen Petrus schrieb, missverstandene Freiheit, die die menschliche Lust befriedigt? Machen wir uns da selber nichts vor. Vielleicht reden wir uns manchmal Dinge schön, weil wir angeblich von unserer christlichen Freiheit das abgedeckt sehen. Wir sollten es vielleicht manchmal nochmal prüfen. Mach mal den Faktencheck und überlege, welches Denken, welches Reden, welches Handeln im Widerspruch zu Gottes Willen steht. Und was davon rechtfertigen wir vielleicht als vermeintliche Freiheit? Gott hat mich ja frei gemacht, ich darf das. Wo lüge ich mir da vielleicht was in die Tasche? Von Jesus stammt der spannende Vergleich. Er sagt, ein guter Baum bringt gute Früchte hervor. Aber ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte hervor. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte hervorbringen und ein schlechter Baum keine guten. Rechtschaffenes Handeln, von dem Petrus hier redet, lässt sich also an den Ergebnissen, an den Folgen, den Konsequenzen ablesen. Was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Geistliches Prinzip. Paulus schreibt es hier, Galater 6, wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, der wird von seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Und wer auf den Boden von Gottes Geist sät, wird von diesem Geist das ewige Leben ernten. So fasst es Petrus also final zusammen. Und er sagt, bringt allen Menschen Achtung entgegen, liebt eure Brüder und Schwestern, habt Ehrfurcht vor Gott und begegnet dem Kaiser mit Achtung. Freiheit ist also kein Widerspruch zur Unterordnung, sondern wer gelernt hat, sich unterzuordnen, der ist eigentlich tatsächlich frei. Wie komme ich da drauf? Weil ich mir Jesus angeguckt habe. Jesus ist der Sohn Gottes, Schöpfer Himmels und der Erden. Wenn irgendjemand frei ist in diesem Universum, dann ja wohl er. Freier auf jeden Fall mal als wir alle. Und er definiert Freiheit genau so, nämlich als Unterordnung. Was sagt er? Oder was heißt es über ihn? Er entäußerte sich selbst, er nahm Knechtsgestalt an, er ward menschengleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt, er erniedrigte sich selbst, ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Und dieses Selbstverständnis von Jesus als Freier, sich frei zu unterwerfen, das lädt zum Nachahmen ein. Er sagt es nämlich, lernt von mir, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Nicht der, der die Freiheit raushängen lässt und allen eins überbrät. Er betet, er verinnerlicht vor seiner Hinrichtung ja bekanntermaßen diesen Satz, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, Vater. Und so wird es auch am Ende laufen. Jesus wird am Schluss nicht irgendwann den großen Max rausholen, sondern dann heißt es von Paulus, dann kommt das Ende und Christus übergibt Gott, dem Vater, seine Herrschaft. Jesus lebt Unterordnung in Ewigkeit. Und so kann Jesus sagen, und das betrifft uns dann letztlich alle, wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Das heißt, Freiheit findet nie außerhalb von Gott, sondern nur in der Beziehung zu ihm und im Gehorsam zu ihm statt. Auf diese Freiheit, zu dieser Freiheit möchte ich dich einladen. Auf diese Freiheit darfst du dich einlassen. Eine Freiheit, die dich an Jesus bindet. Ich glaube, Petrus weiß, wovon er spricht, denn er hat es hautnah miterlebt. Ich möchte danken, Herr Jesus, für diesen spannenden, herausfordernden Text. Und du hast uns damit noch einiges an Hausaufgaben gegeben, mal über die eigenen Leidenschaften und Begierden nachzudenken, über die Unterordnung unter Obrigkeit und Leitung und Ähnliches. Und jetzt auch ja nochmal die Frage, wie ist das eigentlich mit meiner Freiheit? Danke, dass du uns das zutraust, darüber nachzudenken und uns auch von dir verändern zu lassen. Ich bete aber auch, dass wir diesen Text ernst nehmen, dass wir ihn nicht jetzt abhaken und sagen, jo, habe ich mal gehört, sondern dass es ja, uns ein Stück weiterbringt, dir ähnlicher werden lässt, uns verändert in dein Bild hinein. Danke, dass du da nicht ungeduldig mit den Hufen scharst, sondern dass du uns helfen willst, dass du die Kraft zur Veränderung gewährst, die wir selbst gar nicht aufbringen können. Mach uns offen und bereit dafür und danke, dass die wahre Freiheit tatsächlich bei dir zu finden ist und sonst nirgends. Amen.